Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mit offenem Mund starrte ich meine Mutter an. Sie schluckte zweimal trocken, bevor sie weitererzählte. Es war schon spät, fast Mitternacht, als es an der Tür geklingelt hat. Wir waren schon im Bett und Papa ist wieder aufgestanden, weil sonst nie jemand mitten in der Nacht klingelt. Es war nichts zu hören und er wollte nur schnell nachschauen und dann... Sie schaute kurz meinen Vater an. Papa rief mich und als ich bei ihm ankam, stand die Tür noch offen und er hatte diesen Karton in den Händen. Ich dachte an einen verletzten Vogel, weil Papa ist ja Arzt, aber dann... Meine Mutter kämpfte mit der Fassung und zog die Nase hoch. Es klang wie ein Schluchzen. Papa legte ihr beruhigend die Hand in den Nacken und machte weiter. Wir hatten uns immer ein Kind gewünscht, aber es hat nicht geklappt. Meine Spermien waren nicht auf Zack. Ich stöhnte auf und verzog angeekelt das Gesicht. Sowas sollte man sich echt nicht anhören müssen. Mir war wirklich übel, aber er machte schonungslos weiter. Naja, und dann bist du in unser Leben gefallen, wie eine Sternschnuppe vom Himmel. Und ich sag dir, der Himmel war in dieser Nacht wirklich wundervoll klar. Und wir haben das Geschenk einfach angenommen, beendete meine Mutter seinen Satz. Sie wischte sich mit dem Ärmel ihrer Bluse eine Träne aus dem Gesicht und schniefte noch bestätigend hinterher. Ja, du bist ein Geschenk. Ich holte tief Luft. Und warum erzählt ihr mir das erst jetzt? Ist ja nicht so, dass ich heute erwachsen geworden bin oder schockgereift oder... Mein Magen fühlte sich echt mies an. Papa unterbrach meinen Ausbruch. Er beugte sich über den Wohnzimmertisch, damit er mir das Bein tätscheln konnte. Das sollte mich wohl beruhigen. Mit der anderen Hand zog er etwas aus seiner Jacketttasche und reichte es mir. An dem Karton klebte ein Zettel, hier. Ich schnappte danach und sah mir das alte Blatt Papier an, das ich jetzt in den Händen hielt. Es war gar nicht so einfach, die krakelige Handschrift zu entziffern. Weniger wegen der Schrift, sondern weil in meiner Hand derartig zitterte, dass die Buchstaben vor meinen Augen tanzten. Ich atmete ein paar Mal tief durch und las dann, was darauf geschrieben stand. Nehmt ihn als den Sohn, den ihr euch so sehnlich gewünscht habt. Gebt ihm Liebe und Raum für eigene Gedanken. Versprecht nur das eine. Wahrt dies als unser Geheimnis, bis er 12 Jahre zählt und er wird der eure bleiben. Ein kleiner Teil von mir hoffte immer noch, dass das alles ein Scherz war. So richtig coole Eltern würden sich sowas garantiert ausdenken können. Um ihrem Kind den unvergesslichsten Geburtstag aller Zeiten zu bereiten. Und dann so, ha, 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 es war doch alles nur ein Spaß und jetzt feiern wir so richtig. Und morgen fliegen wir alle in die Karibik und machen den tollsten Urlaub, den ihr euch vorstellen könnt. Aber der Brief klang viel zu schwülstig, um von meinen Eltern zu kommen. Richtig cool waren die auch nicht gerade. Und ihre Gesichter sahen überhaupt nicht nach Spaß aus. Die Zeichen standen schlecht und ich wollte dieses bescheuerte Gespräch so schnell wie möglich hinter mich bringen. Also bohrte ich weiter. Und sonst war da nichts, nur dieser Zettel? Meine Eltern schauten sich an, als ob sie sich telepathisch verständigen konnten. Mama griff wie auf Kommando hinter sich und holte ein kleines Päckchen hervor. Es sah aus, als hätte jemand jahrelang draufgesessen. In der gleichen Handschrift stand darauf, für Knietsche, zum 12. Geburtstag, möge dir die Kraft der Gedanken den Weg weisen. Ich glaube, ab da habe ich vergessen zu atmen. In dem bescheuerten Karton stand mein Name, deshalb konnte ich nicht normal heißen. Und ich habe immer gedacht, dass meine Eltern irgendwelche Buchstabensteine aus dem Scrabble-Sack gezogen haben, um einen Namen für mich zu finden. Ich hatte inzwischen keinen Überblick mehr über meine Gefühle. Wut, Panik und Neugier torkelten beschwipst gegeneinander. Wie in einen riesigen Bild wickelte ich das Päckchen aus. Meine Eltern starrten auf meine Hände. Anscheinend hatten sie sich echt an alles gehalten, was da stand. Das Päckchen war für mich und sie hatten es nicht angerührt. Als das Papier zu Boden glitt, hatte ich ihn also in der Hand. Den einzigen Hinweis auf meine tatsächliche Herkunft. Es war eine silberne Taschenuhr, die schon bessere Tage gesehen hatte. Drei Zeiger und hatte ihren Glanz verloren. Reif für die Müllhalde. Ich drehte automatisch an dem oberen Rädchen und wunderte mich kein bisschen über das, was geschah. Nichts. Das schrabbelige Ding war kaputt. Mir ist schlecht, ich gehe in mein Zimmer. Ich stand auf und meine Mutter wollte mir entgegenspringen, aber Papa hielt sie fest. Aber du hast doch Geburtstag, Oma und Opa kommen extra und Norbert wollte... Könnt ihr bitte die blöde Geburtstagsfeier absagen? Oder feiert einfach woanders ohne mich? Ich wollte nur noch allein sein und alles irgendwie verdauen. Mama holte schon Luft, um zu protestieren, aber Papa nickte kurz und tätschelte ihre Hand so heftig, bis sie checkte, dass sie mich in Ruhe lassen musste. Er verstand mich meistens besser. Auch wenn er gar nicht mein Vater war. Alles war eine riesige Lüge. Mein ganzes bisheriges Leben war ein 12 Jahre langes Kacktheaterstück. Also ging ich dahin, wo ich immer hinging, wenn ich meine Ruhe haben wollte. In mein Zimmer unter dem Dachgiebel. Auf mein Bett direkt unter dem großen Fenster mit freiem Blick auf den Himmel. Da lag ich einfach ausgestreckt und wartete, bis dieser furchterregende Tag endlich vorbei war. In meinem Kopf ging es zu wie auf einem Wühltisch beim Schlussverkauf. Totales Tohuwabohu. Dürfen Eltern einen fürs Lügen bestrafen, aber selber lügen, dass es kracht? Kann man Menschen, die einen einmal angelogen haben, überhaupt noch trauen? Gab es noch mehr Lügen in meinem Leben? Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich dann die Wahrheit überhaupt wissen wollen? Ja, das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Anfang gewesen. Jetzt nimmt das Ganze natürlich Fahrt auf. Der Norbert ist der beste Freund von Knietzsche. Der und noch Mildred und Davina und Pepe, die fangen an rausfinden zu wollen, was eigentlich los ist mit dieser Taschenuhr. Und dann ist es noch so, dass die Davina einen Vater hat, der ins Gefängnis muss, weil er verdächtigt wird, im Museum 3 ganz, ganz, ganz wahnsinnig wertvolle Gemälde geklaut zu haben. Und die Kinder beschließen, ihr zu helfen und diesen rauszufinden, dass der Vater von der Mildred unschuldig ist. Und entwickeln einen Schlachtplan und schleusen, die Davina ist so ein Computer-Nerd, die schleusen dann den Knietzsche als Schülerpraktikant ins Museum ein, damit er dort rausfinden kann, was wer mit wem zu tun hat. Und die gucken sich die ganzen Mitarbeiter an im Museum. Da ist ein Oscar, ein Mike und lauter Leute, die was damit zu tun haben könnten oder auch nicht. Aber die Kinder sind willens, das rauszufinden und glauben an die Unschuld von dem Vater von Mildred und sind einfach dabei zu gucken, wie es weitergeht. Und da bin ich jetzt, und zwar an dem Tag, wo das Praktikum schon vorbei ist und wo sie in der Nacht ins Museum eindringen wollen, um zu gucken, ob diese Kunstwerke vielleicht einfach noch da sind, weil die wurden von der Polizei nicht gefunden. Und da sind wir jetzt, und zwar am 11. Februar 2013. So am Nachmittag. Es war Montag. Mein Praktikum war offiziell schon am Freitag zu Ende gewesen, aber ich hatte vorgeschlagen, dass ich an diesem Montag nochmal ins Museum kommen würde, um mich zu verabschieden. Ich hatte sicherheitshalber behauptet, dass ich einen Praktikumsbericht abzeichnen lassen müsste, damit sie mich nicht abwimmeln konnten. Jedenfalls war klar, dass der Tag gekommen war, an dem wir zuschlagen mussten. Nachts kann man nicht ins Museum, außer man war vorher schon drin. Und das war die letzte Gelegenheit. Vor lauter Aufregung hatte ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Immer wieder ging mir durch den Kopf, was bei unserer Aktion alles schiefgehen konnte. Mein Schädel brummte immer schlimmer und ich wälzte mich unruhig hin und her. Erst gegen Morgen döste ich ein, doch dann riss mich der Wecker auch schon wieder aus dem Schlaf. Direkt nach dem Frühstück kotzte ich in hohem Bogen alles wieder raus. Aufregung schlägt mir immer auf den Magen. Aber es waren nicht nur die Aufregung und der fehlende Schlaf. Ich fühlte mich wirklich durch und durch mies. Mein Körper fühlte sich so an, als hätte ein Nilpferd auf mir übernachtet. Und wie in Wellen rollte dieses fette Nilpferd immer wieder über mich. Aua. Meine Mutter fasste mir an die Stirn und schneller, als ich gucken konnte, hatte sie mir ein Fieberthermometer in den Mund gestopft. Sekunden später fiebte es besorgniserregend. Fast 40 Grad. Du gehst sofort ins Bett. Ich rufe in der Schule an. Ich ließ theatralisch meinen Kopf auf die Tischplatte donnern, um sie von dieser wirklich schlechten Idee abzubringen. Sofort dröhnte und pochte es in meinem Schädel wie verrückt. Schließlich wusste die ja nicht, dass er geschwänzt hat und immer schön ins Museum gelatscht ist die letzten 2 Wochen. Also echt schlechte Idee. Wir haben heute Ausflug, da ist keiner, jammerte ich. Wäre ich nicht so schwach gewesen, wäre mir bestimmt was Schlaueres eingefallen oder ich hätte mich einfach mit Händen und Füßen gewehrt. Aber so zerrte Mama mich ohne Gegenwehr nach oben, drückte mich sanft auf mein Bett und ich schlief sofort wieder ein. Es war schon 6 Uhr und stockdunkel, als ich wieder aufwachte. Das Erste, was ich sah, war Norbert. Erst unscharf, als würde ich noch träumen, aber das Kauen auf der Unterlippe war so krass, dass ich Angst hatte, er würde sie aufessen, wenn ich mich nicht zurück ins Leben meldete. Ich versuchte zu grinsen. Sah wohl nicht sehr überzeugend aus. Oh je, Alter, du siehst echt scheiße aus. Norbert schaute mich an, als müsste er sich gleich für immer von mir verabschieden. Deine Mutter hat in der Schule angerufen und die haben gesagt, dass du da schon seit 2 Wochen nicht mehr aufgekreuzt bist. Ich schluckte. Mein Mund war trockener als ein Knäckebrot. Oh, ist da Wasser? Gib mal. Norbert reichte mir das Glas Wasser, das neben meinem Bett stand. Und dann hat sie heulend bei uns angerufen, hat mir meine Mutter gesagt. Und ich musste sie anrufen, als ich aus der Schule kam. Mann, das war schlimm. Hat immer noch geheult. Oder schon wieder, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss sie wegen dir zum Psychologen. Ja, auf jeden Fall peppelt der Norbert den Knietsch ein bisschen auf. Auch ein bisschen gefährlich mit Ibuprofen. Und der steht dann so im Nebel. Aber weil es ja so recht zügig zugehen muss, sind wir jetzt schon, ich spring mal wieder ein Stückchen nach vorne, sind wir jetzt im Museum. Und was macht man, wenn man 4 Kinder ist und man will das ganze Museum durchstöbern und das sind ja viele Etagen. Die machen was ganz Gruseliges, es ist ja nachts, die teilen sich auf. Also es heißt, jedes Kind hat eine Etage und der Knietsche, der ist im Ägyptischen, im Museum, im alten Ägypten, wo ganz viele riesige Statuen rumstehen und Schatten werfen und man weiß echt nicht, von was, wo was herkommt. Und da sind wir jetzt. Der hat eine Lampe auf dem Kopf mit so einem Gummi und vorne natürlich so eine schöne Leuchte, Taschenlampe. Und dann dreht er sich immer, um schön alles abzuleuchten, was er so sieht. Es ist ja ansonsten dunkel. Das unheimliche Gefühl, Geräusche zu hören, wurde immer stärker. Aber ich war mir sicher, dass ich mir das nur einbildete. Ich fing an, innerlich zu summen. Also so, dass draußen nichts zu hören war, sondern nur in meinem Kopf. Dadurch konnte ich alle anderen Geräusche ausblenden. Mit der Melodie des Einschlafliedes im Kopf, das mir meine Mutter früher immer vorgesungen hatte, lief ich wie ein Kreisel weiter, drehte mich um mich selbst, leuchtete und suchte. Ab und zu erschrak ich wegen der auftauchenden Schatten. Ich überlegte gerade, ob ich wohl einen bleibenden Schaden von dieser Nacht davontragen würde, als sich ein Schatten bewegte. War das Pepe? Gab es hier irgendeine Lichtquelle, von der ich nichts wusste? Oder terrorisierte mich meine Fantasie? Ich versuchte, mich zusammenzureißen und setzte beunruhigt einen Fuß vor den anderen. Weil meine Kopflampe nach oben gerutscht war, sah ich die Bank nicht, über die ich stolperte. Aua, verflucht! Ich hatte mir volle Kanne das Schienbein angeschlagen und taumelte durch den Raum. Dabei fiel mir die Lampe vom Kopf und knallte auf den Boden. Die Batterien kullerten scheppernd über den Fliesen und ich wusste nicht, was schlimmer war. Der Schmerz oder die Tatsache, dass ich in der totalen Finsternis stand. Ich rieb mir das Bein und versuchte, meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ohne meine Kopfleuchte war ich in der finsterkrassen Finsternis verloren. Ich ließ mich auf die Knie fallen und wischte suchend mit den Händen über den Boden, als wäre ich ein lebender Putzlappen. Die Suchtechnik funktionierte besser, als ich dachte. Bald fehlte nur noch eine Batterie. Und wie ich so über den Boden rutschte, erhellte sich plötzlich der Raum. Das Licht kam aus der nächsten Ausstellungshalle. Ich starrte wie hypnotisiert auf die offene Tür, die beide Räume verband. Irgendetwas dahinter war erleuchtet. Ich entdeckte im Licht die fehlende Batterie und stopfte sie mir hektisch in die Hosentasche. Dann tauchten Schatten auf, immer größer werdende Schatten. Ich war kurz davor, durchzudrehen. Geräusche waren zu hören und ich war mir diesmal sicher, dass ich mir die nicht einbildete. Sie sägten an meinen Nerven, quietschende Schuhsohlen, die versuchten, nicht zu quietschen. Mein Herz klopfte und ich erhob mich langsam von den Knien. Ich horchte. Die Schatten wurden immer größer. Ich hielt die Luft an. Und dann sah ich das, was die Schatten auf den Boden warf. Leider war es keine zum Leben erweckte Sphinx. Damit hätte ich umgehen können. Es war viel schlimmer. Ole und Mike stapften wütend auf mich zu. Das sind zwei Museumsmitarbeiter. Ich wollte so gern in Ohnmacht fallen oder wegrennen, aber ich war erstarrt. Angst macht sowas mit einem. Eine total unbrauchbare Reaktion. Außer man wäre ein Hase vor einer Schlange, dann soll das ja angeblich helfen. Das Einzige, was ich noch bewegen konnte, waren meine bescheuerten Gedanken. Hey du, keine Bewegung! Ole leuchtete mir mit seiner Taschenlampe direkt ins Gesicht. Ich dachte, was für ein Schwachkopf. Natürlich würde jeder sofort wegrennen, wenn er sowas hörte. Schade, dass ich nicht konnte. Heilige Granatenscheiße, was macht der denn hier? Mike hörte sich für meinen Geschmack ganz schön wahnsinnig an. Seine Stimme klang wie ein Röcheln. Ha, ha, ha. Er schrie wie ein irrer Wikinger. Das war ganz schön gruselig. Ich sagte lieber nichts. Ein Zwerg! Was machen wir mit dem? Das war nicht geplant! Klappe, Mike, das ist ein Kind. Keine Ahnung, was der hier nachts treibt. Ole schaute mir bedrohlich direkt in die Augen. Meine waren vor Schreck geweitet, seine waren böse. Es war zwar keine Knarre zu sehen, aber jeder von denen hatte garantiert 10 Waffen, Messer in den Socken, am Gürtel und in sämtlichen Hemd- und Hosentaschen. Da war ich sicher. Obwohl ich mich immer noch in Schockstarre befand, ratterte es in meinem Kopf unaufhörlich. Man musste kein Raketenforscher sein, um zu kapieren, was hier los war. Ich war den echten Dieben direkt in die Arme gelaufen. Mildred hatte recht. Ihr Vater war unschuldig. Ole und Mike waren dafür schuldig und jetzt hatten sie mich. Den einzigen Zeugen. Oh Mann! Ich fing fürchterlich an zu schwitzen. Mein Körper reagierte völlig bescheuert auf Ausnahmesituationen. Ich versuchte, einen Fluchtplan zu schmieden, aber in der nächsten Sekunde spürte ich schon die Hand von Mike an meinem Kragen. Wenn er gekonnt hätte, hätte er mich sicher hochgehoben wie einen Sack Wäsche. Aber ich war eine ordentliche Portion für einen 12-Jährigen. Also schleifte er mich ziemlich brutal hinter sich her. Wohin damit? Fragte er Ole. Der war offensichtlich der Chefganove. Wir fesseln ihn und stopfen ihn ins Klo. Bis die den finden, sind wir über alle Berge. Nein! Ich schrie so laut, ich konnte, hilf! Und schon hatte ich eine riesige Pranke auf dem Mund. So ein blöder Arsch. Meine Lebensgeister waren endlich wieder aufgewacht und ich drehte mich wie ein Fisch im Netz. Weil er seine Hand auf meinem Mund hatte, hielt Arsch Mike meinen Kragen nicht mehr so fest wie vorher und ich versuchte zu entwischen. Und tatsächlich, nach einer scharfen Linksdrehung, hatte ich mich befreit. Hilfe! Schrie ich so laut ich konnte und rannte um mein Leben. Leider war das nicht besonders schnell. Arsch Mike hatte mich nach einem sehr kurzen Wettlauf wieder am Wickel. Er schubste mich auf den Boden und grinste gemein. Dein Schnürsenkel ist offen, da stolpert man schnell mal drüber, muss aufpassen. Ha, ha. Nach dem super Witz zog er mich am Kragen wieder hoch und zerrte mich zu Gorilla Ole, der sofort zugriff. Lasst mich in Ruhe, ich bin Schülerpraktikant. Die beiden guckten erst mich und dann sich an und dann lachten sie fies. Ich muss zugeben, dass das nicht der beste Spruch war, um sie von meiner sofortigen Freilassung zu überzeugen. Der Griff an meinem Kragen wurde nur noch fester und leider war Gorilla Ole viel stärker als Arsch Mike. Jetzt packte er mich mit nur einem Arm wie ein Schraubstock, sodass meine Beine über dem Boden baumelten. Von der anderen Seite kam seine riesige Pranke, mit der er mir so fest den Mund zuhielt, dass meine Augen wie Tischtennisbälle aus den Höhlen traten. »Du hältst es sofort mal, dein vorlautes Maul«, flüsterte er mir total fies ins Ohr. In Filmen würde so einer die Schlange heißen. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich seine Zunge in meinem Ohr gespürt hätte. »Sonst bereust du das bitter, kapiert?« Ich nickte mit meinen Pupillen. Schließlich war ich in einem Schraubstock gefangen und absolut bewegungslos. Gorilla Ole verstand mich und nahm seine Hände von meinem Mund. Boah, das war krass. So krass, dass ich mir nicht mal vor Panik in die Hose machte. Alles war irgendwie total unglaubwürdig. Übelstes Krimi ab 18 krass. Absolut nichts für Kinder krass. Das konnte also eigentlich alles gar nicht wirklich passieren. Ich biss mir auf die Lippe, um mich zu konzentrieren. Irgendwie musste ich versuchen, mich zu beruhigen. Gorilla Ole schubste mich inzwischen durch den Raum und ich stolperte vor ihm her. Das Schubsen machte ihm ganz eindeutig Spaß. Ich konnte mir genau vorstellen, was für ein Horror es gewesen sein muss, mit dem den Schulhof zu teilen. Übelst. Beim nächsten Schubser stolperte ich über meinen offenen Schnürsenkel und landete am Boden. Ich hatte mich befreit. Es war ein Versehen, aber das spielte keine Rolle. Weil ich keine Hand an meinem Körper spürte, versuchte ich wegzukrabbeln wie einer von diesen Krebsen am Strand. Aber natürlich hatte ich im Vergleich zu denen nicht den Hauch einer Chance. Innerhalb von Sekunden hatte ich wieder eine Pranke im Nacken. »Der zappelt wie ein Fisch«, maulte Arsch Mike. »Soll ich ihm eine reinhauen?« »Bist du bescheuert? Das ist ein Kind. Den wirst du ja wohl in den Griff kriegen. Pack ihn da rein.« Er zeigte auf eine abgeschlossene Tür und Mike zerrte mich hin. Er zog einen riesigen Schlüsselbund raus, öffnete die Tür und schubste mich dann unsanft rein. Er drückte mich gegen ein Regal und knebelte mich mit einem alten Putzlumpen, der furchterregend stank. Das verstieß hundertprozentig gegen die Menschenrechte. Danach fesselte er meine Arme und Beine mit Klebeband. Ich schaute mich verzweifelt in dem kleinen Raum um. Vielleicht gab es irgendwas Brauchbares, das mir helfen konnte. Aber da war nichts. Dann stieß Mike mich auch schon wieder nach draußen und zog mich an den Beinen hinter sich her. Ich versuchte beim Rutschen etwas zu erkennen, aber da war nur der Boden, die Beine von dem Mistkerl und die Sockel der Statuen. Und dann schleifte er mich in einen Raum, der irgendwie kühler war als das übrige Museum. Ich bekam Panik. Das musste eine Grabkammer sein. Die legten mich zu irgendeinem vermoderten alten Pharao. Das war ja wohl an Gruseligkeit nicht zu überbieten. Mike legte mich in den hintersten Ecke ab und sagte beim Rausgehen, beim nächsten Mal steckst du deine Nase nicht in Dinge, die dich nichts angehen, wa? Und dann lachte er so total fies, dass der Klang von den Wänden abprallte und mich von allen Seiten traf. Ich war getroffen, geschlagen, vernichtet. Er war weg und ich blieb allein in der Dunkelheit zurück. Mit meinem neuen Kumpel, dem toten Pharao. So, Zeit ist vorbei. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Es ist voller als vorher. Sehr schön, freue ich mich. Ich wünsche euch noch eine schöne Messe und ja, Dankeschön für eure Zeit. Die Bücher kann man da vorne auch noch kaufen und signieren.
Michelle.
Hallo, 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 sind alle Kinder da? Sind alle Kinder da? Wunderbar, ich freue mich schon auf euch. Ein bisschen lauter. Lauter, lauter.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.